Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ich habe jetzt in den letzten Wochen über Garden Church gepredigt, immer so verschiedene Themen und so. Und ich habe mir gedacht, es wäre mal wieder ganz cool, einfach einen Bibeltext zu nehmen, an dem entlang zu gehen und so zu überlegen, hey, was will dieser Text uns eigentlich sagen? Und ich finde es immer mal wieder ganz spannend, sich dabei Texte rauszusuchen, die man ganz leicht überliest. Und diesen Text, das ist der Text im Neuen Testament, den man am leichtesten überblättern kann, denn dieser ganze Brief besteht nur aus einem einzigen Kapitel. Das ist der Brief von Paulus an Philemon. Also der ist fast nur eine Notiz und man könnte sich fragen, was macht eigentlich so ein persönlicher Brief in der Bibel? Also lasst uns da mal genauer hinschauen, worum es in diesem Brief geht. Wir werden heute den ganzen Brief lesen. Aber wie gesagt, es ist nur ein Kapitel, also überschaubar. Und er geht so los. Paulus, Gefangener wegen Christus Jesus und der Bruder Timotheus, an Philemon, unseren lieben Mitstreiter, an die Schwester Apphia, sowie an unsere Mitstreiter Archippus und auch an die Gemeinde, die sich in deinem Haus trifft. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, ein Brief von erstmal Paulus an Philemon, aber irgendwie auch nicht nur. Denn es werden hier noch ein paar andere Personen genannt. Es gibt Paulus und Philemon, dann gibt es Timotheus auf der Seite von Paulus, der mit ihm zusammen unterwegs ist. Und auf der Seite von Philemon gibt es noch die Apphia, das war wahrscheinlich seine Frau, Archippus und dann auch noch die Gemeinde. Also irgendwie zeigt diese Begrüßung schon, ja, es scheint doch nochmal um etwas mehr zu gehen, als nur um diese persönliche Geschichte zwischen Paulus und Philemon. Und später werden wir merken, es gibt noch eine andere Person, um die es eigentlich in diesem Brief geht. Also irgendwie steckt da wohl mehr drin, als so vordergründig dieser Brief zeigt. Und dann geht es weiter. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich im Gebet an dich denke. Ich höre ja von deiner Liebe und deinem Glauben, dem Glauben an Jesus, den Herrn und deiner Liebe zu allen Heiligen. Also Paulus ist erstmal vollen Lobes für diesen Philemon. Und Philemon scheint das mit dieser Gemeindeleitung oder mit der Gemeinde, für die er verantwortlich war, so richtig gut zu machen. Paulus spricht den Glauben an Jesus Christus, das Vertrauen, was dieser Philemon hat und dass er durch diesen Glauben einfach eine Orientierung für sein Leben hat. Und er spricht auch wahrscheinlich an, dass er ein guter Lehrer ist. Also der Philemon ist erstmal so ein richtig guter Typ. Und dann spricht er noch die Liebe an, die Liebe zu den Menschen. Also scheint dieser Philemon auch echt nah an seiner Gemeinde dran gewesen zu sein, seiner Gemeinde wirklich da gut zu dienen. Und dann sagt er, ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiter wirkt. Dann wirst du das Gute erkennen, das wir vollbringen müssen, weil wir auf Christus ausgerichtet sind. Also er sagt, hey, wir haben was gemeinsam. Wir haben den Glauben gemeinsam. Wir haben eine Glaubensbasis, auf der wir gemeinsam stehen und auf der wir miteinander reden. Er sagt aber auch, ich bete, dass dieser Glaube weiter in dir wirkt. Er sagt also auch, hey, bleib da dran. Nur weil du einmal den Glauben gefunden hast und einmal die Entscheidung getroffen hast, heißt es nicht, dass du für immer auf diesem Weg des Glaubens auch sein wirst. Bleib da dran. Und er sagt, Glaube wirkt. Also Glaube bewirkt etwas. Wenn man anfängt zu glauben, dann hat sich das komplette Leben erstmal gewandelt. Es steht auf einer anderen Basis und wir sind da an einem ganz anderen Schritt. Aber Glaube wirkt auch weiter und hat Auswirkungen auf das Leben. Glaube hat Auswirkungen auf Entscheidungen, die wir treffen. Und wir müssen es immer wieder neu erkennen. Wir müssen immer wieder neu verstehen, was eigentlich im Sinne Jesu ist. Und dann sagt er, es hat mir große Freude bereitet und Mut gemacht, wie viel Liebe du zeigst. Denn durch dich, mein Bruder, wurden die Heiligen innerlich gestärkt. Also nochmal, du machst das echt gut. Philemon, du bist ein richtig guter Leiter. Danke für deinen Einsatz. Also, du machst das nicht nur gut für dich, sondern du machst es gut zur Stärkung der anderen Menschen in deiner Kirche. Und ich glaube, Vorbilder tun gut. So ein Vorbild wie dieser Philemon, das tut richtig gut. Wenn man da einen hat, den man sich anschauen kann und von dem man lernen kann und an dem man sehen kann, hey, das sind die Auswirkungen des Glaubens. Und bei diesem Vorbild, bei diesem Philemon, da scheint sich zu zeigen, was Liebe eigentlich ist. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie können wir denn auch Vorbild sein? Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Oder auch doch. Wir können Vorbild sein, wenn wir Liebe zeigen, so wie Philemon. Aber wie? Und für mich sind bei diesem Thema Liebe praktisch, kommen eigentlich immer die fünf Sprachen der Liebe in den Kopf. Da geht es vielleicht erstmal auch um das Romantische, wie man als Paar einander die Liebe zeigt. Aber ich glaube, das kann man im Prinzip eins zu eins übertragen auf alle anderen Freundschaften, Beziehungen. Das ist eine, die Zweisamkeit. Oder übersetzt vielleicht Zeit. Dass man Zeit miteinander verbringt. Dass man Zeit füreinander hat. Und wenn jemand sagt, hey, ich brauche mal jemanden, dann ist man da und hat Zeit. Eine weitere Sprache sind Geschenke. Darüber geht es nicht um Materialwert. Es geht um Aufmerksamkeiten. Es geht darum zu sagen und zu zeigen, hey, du bist mir wichtig. Danke für das, was du getan hast. Danke, dass du für mich da bist. Oder auch einfach zu sagen, hey, du bist geliebt. Eine dritte Sprache ist die Sprache der Unterstützung. Dem anderen zu helfen, wenn er Hilfe braucht. Und nicht immer erst zu helfen, wenn man gefragt wird. Vielleicht auch schon proaktiv zu sagen, hey, ich möchte dich gerne unterstützen und ich sehe, du brauchst da irgendwie Unterstützung. Ich packe mit an, ich bin für dich da. Es kann auch sein, dass jemand irgendwie in Not ist und mal zum Essen eingeladen werden muss oder einfach so gerade vielleicht ein paar Euro braucht. Eine vierte Sprache ist die Sprache der Nähe. Also bei den fünf Sprachen der Liebe heißt es dann Zärtlichkeit. Aber das ist auch etwas, was wir in Beziehungen brauchen, in allen Freundschaften. Wir brauchen Zärtlichkeit, wir brauchen mal eine liebevolle Berührung, eine Umarmung, auch so körperlich füreinander da sein. Und die fünfte Sprache, Lob und Anerkennung. Dass wir einander sagen, hey, du machst das richtig gut. So wie Paulus hier schreibt, hey, Philemon, jedes Mal, wenn ich an dich denke, bin ich einfach dankbar dafür, wie gut du deinen Job als Gemeindeleitung machst. Lob und Anerkennung. Ich glaube, diese fünf, wenn wir die immer im Kopf haben und wenn wir versuchen, uns daran irgendwie zu orientieren und das weiterzugeben, das zu leben, dann sind wir ziemlich gut darin, Liebe zu zeigen und Vorbild zu sein. In dem Brief geht's weiter.
Moment.
Ich brauche Vers 8. Ach, genau da. Deshalb auch das Folgende. Aha, jetzt kommt Paulus endlich zum Punkt. Deshalb auch das Folgende. Unter Berufung auf Christus könnte ich dir ja vorschreiben, was du tun sollst. Aber wegen der Liebe, die du gezeigt hast, bitte ich dich einfach so, wie ich bin. Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt wegen Christus Jesus auch noch ein Gefangener ist. Endlich kommt er zum Punkt. Naja, fast. Er macht noch eine Runde. Unter Berufung auf Christus könnte ich dir ja vorschreiben, was du tun solltest. Für mich klingt das erstmal etwas eigenartig. So, ja, ich könnte dir das vorschreiben, ich mach's aber nicht. Also irgendwie auch schon, oder? Ich glaube, wenn wir unsere Position, irgendwie eine herausgehobene Position, eine Autoritätsposition betonen würden oder erst so nennen würden, wir würden da denken, ja, Moment, also irgendwie ist es jetzt tricky, da kann ich ja dann doch auch nicht Nein sagen. Aber für Paulus war das was anderes. Paulus hatte eine unglaublich große Autorität. Er war einer der 12 Apostel, einer von den auserwählten Leuten, die ganz offiziell als Missionare im Dienst Jesu standen. Und er hatte einfach eine ganz herausgehobene Position innerhalb der Christenschaft. Und ich glaube, deshalb sagt er ganz bewusst und ausdrücklich, ich spreche jetzt nicht aus dieser Position heraus. Das, was ich dir schreibe, bitte verstehe es nicht als ein Befehl. Ich weiß, ich könnte es dir befehlen. Das ist unsere Situation zueinander. Aber das möchte ich ganz bewusst nicht machen. Ich möchte nicht aus dieser Autoritäts- und gehobenen Position heraus zu dir sprechen. Und dann frage ich mich, wie sprechen wir miteinander? Berufen wir uns auf unsere Position, auf unsere Rolle, die wir irgendwie einnehmen sollen? Beziehungsweise, wie sehen wir die Rolle, in der wir sind? Und ich finde es ganz spannend, dass Paulus hier sagt, weißt du was, ich bin auch einfach nur ein alter Mann, der auch noch im Gefängnis sitzt. Ich bin eigentlich gar nicht in der Position, jetzt irgendwelche Befehle zu erteilen, erst recht nicht sie zu kontrollieren, auch wenn ich geistlich die Autorität hätte. Bitte versteh das, was ich dir jetzt sage, als ein Anliegen von Bruder zu Bruder. Ich bitte dich für meinen Sohn, für den ich während der Haft zum Vater geworden bin. Es geht um Onesimus. Endlich sein Anliegen. Man hatte irgendwie die ganze Zeit ja schon das Gefühl, also irgendwas will dieser Paulus doch. Er kann doch jetzt nicht einfach einen Brief schreiben, um nur zu sagen, hey, du bist so toll und alles ist super bei euch. Irgendwas muss doch da das Anliegen sein. Und ich finde es spannend, dass Paulus nicht schreibt, hey, schick mir Geld oder hilf mir aus dem Gefängnis rauszukommen, sondern er tritt nicht für sich selbst ein, sondern für jemand anders, für diesen Onesimus. Und er sagt, für ihn bin ich während der Haft zum Vater geworden. Er ist jetzt mein Sohn. Er hat ihn nicht adoptiert, sondern irgendwie sind dieser Onesimus und Paulus zusammengekommen und sie haben über den Glauben geredet und Onesimus ist Christ geworden. Onesimus hat angefangen, an Jesus zu glauben und hat sein Leben Jesus übergeben und hat gesagt, ey, ich will mich an diesem Jesus orientieren und der soll der Maßstab für mein Leben sein. Paulus tritt hier für jemanden ein, der keine Lobby hat. Onesimus war ein entlaufener Sklave. Und die Folge davon, wenn ein Sklave von seinem Herrn wegläuft, die war richtig drastisch. Das konnte körperliche Bestrafung sein bis hin zum Tod. Warum er weggelaufen ist, so ganz wissen wir es nicht. Aber es könnte sein, dass er die Hoffnung hatte, dass Philemon, sein Herr, als der Christ geworden ist, als er Paulus kennengelernt hat oder über Paulus Jesus kennengelernt hat, dass er gehofft hat, hier, wenn sich bei diesem Philemon was ändert und ich hoffe darauf, dass ich dadurch auch Freiheit bekomme. Und das ist nicht geschehen. Er ist nicht freigelassen worden. Er war weiter Sklave und ich weiß nicht, wie er behandelt wurde. Ich vermute, Onesimus hat Freiheit gefordert, hat sie nicht bekommen und ist dann weggerannt. Es findet eine Veränderung statt. Und Paulus schreibt, früher war Onesimus für dich nutzlos. Aber jetzt kann er für dich und für mich nützlich sein. Ich sende ihn zu dir zurück und das ist so, als würde ich mein eigenes Herz senden. Also irgendwie über einen Menschen zu sprechen und zu sagen, der ist nutzlos, ist in unserem Gefühl irgendwie ein bisschen schwierig. Aber gemeint ist es wohl so, dass dieser Onesimus in seiner Rolle als Sklave gegenüber seinem Herrn in einer Situation war, wo er ausgenutzt wurde. In einer Situation, wo er nicht die eigenen Rechte hatte, wo er keine Freiheit hatte. Und das hat dazu geführt, dass er selber auch überall, wo es möglich war, seinen eigenen Vorteil gesucht hat. Sich vor Arbeit zu drücken, nur das zu tun, was unbedingt nötig war. Und jetzt sendet Paulus ihn zurück. Und dieser Onesimus ist nicht mehr einfach nur ein Sklave, der unter seinem Herrn steht, sondern er ist ein Glaubensbruder. Sie sind Geschwister im Glauben und das ist eine ganz andere Basis, auf der diese beiden dann in Zukunft zusammenleben werden. Denn Paulus ist davon überzeugt, dass Glaubensgeschwister mehr füreinander tun als nötig. Und dass dieses mehr füreinander tun beidseitig ist. Also nicht der Sklave Onesimus wird dann auf einmal der Top-Sklave und macht alles, sondern auf der anderen Seite auch Philemon sollte zu einem Top-Herrn werden in dieser Beziehung. Die beiden sollten sich gegenseitig unterstützen. Das ist eine Veränderung. Und der Onesimus hat wahrscheinlich darauf gehofft, dass Paulus sagt, hey, du bist jetzt frei, geh, wohin du willst. Aber nein, Paulus schickt Onesimus tatsächlich zurück in die alten Verhältnisse. Und er weiß noch nicht, ob Philemon seine Bitte erhört. Und Paulus spricht auch nicht in seiner Autorität als Apostel und sagt, du musst ihn jetzt so behandeln, sondern er bittet darum, hey, denk dran, was unsere Glaubensbasis ist und überleg, welche Konsequenzen das auch für deinen Umgang mit Onesimus hat. Und Paulus sagt, ich hätte ihn gerne bei mir behalten, damit er mich an deiner Stelle unterstützt, solange ich wegen der guten Nachricht in Haft bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich das nicht tun. Deine gute Tat soll ja nicht unter Zwang geschehen, sondern aus freien Stücken. Paulus setzt sich nicht einfach durch. Der hätte jetzt sagen können, hey, wir sind so weit weg vom Philemon, bleib doch einfach hier bei mir und hilf mir so lange, wie ich hier im Gefängnis bin und danach schauen wir mal weiter. Paulus hält sich an die Regeln seiner Zeit. Und er nutzt seine Machtposition als Apostel nicht aus. Und trotzdem sagt er aber auch, was er für richtig hält. Er sagt, was er für einen Eindruck hat, was Jesus möchte. Und gleichzeitig sagt er aber, Philemon, das ist deine Entscheidung, wie du mit Onesimus umgehst und wie du mit mir umgehst. Und dann sagt er, vielleicht war er ja deshalb so lange Zeit von dir getrennt, eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn für immer zurückbekommst. Du bekommst allerdings keinen Sklaven mehr, sondern etwas viel Besseres, einen geliebten Bruder. Schon für mich ist er das in ganz besonderem Maße. Wie viel mehr muss er es dann erst für dich sein, sowohl im täglichen Leben als auch in der Zugehörigkeit zum Herrn? Also dieser Onesimus, der macht eine Transformation durch, vom Sklaven zum Bruder. Was ist das für eine Veränderung im Wert? Was ist wertvoller? Jemand, der tun muss, was du sagst, oder jemand, der dich unterstützt, weil er dich mag? Ich hatte überlegt, ob ich das Beispiel bringen soll, weil es ziemlich nerdig ist, aber ich habe gesehen, dass hier vorhin ein Harry Potter Buch rumlag. Wer von euch kennt Merope Gaunt? Wenige Nerds. Merope Gaunt, die Mutter von Lord Voldemort. Ganz tragische Gestalt. Sie taucht so richtig eigentlich nur in einem Buch auf. Oder ihre Geschichte taucht da auf. Ich glaube, im Halbblutprinz. Ganz tragische Geschichte. Sie war die Tochter von einem sehr grausamen Zauberer. Selber konnte sie auch zaubern, nicht besonders gut, aber ein wenig konnte sie es. Und sie hat sich verliebt in Tom Riddle Senior. Ein schöner Mann, ein Muggel, also ein Nicht-Zauberer. Sie hat sich unsterblich in ihn verliebt. Und irgendwann hat sie die Chance und ich glaube, als er um irgendwie was zu trinken bittet, weil er Durst hat, verabreicht sie ihm einen Liebestrank. Und dieser Tom Riddle ist durch diesen Liebestrank verzaubert, unsterblich in sie verliebt. Sie heiraten, sie bekommen ein Kind, Tom Riddle Junior, Lord Voldemort. Und irgendwann denkt sie, boah, wir sind jetzt so lange unter Einfluss dieses Liebestranks ein Paar. Ich glaube, er liebt mich jetzt wirklich. Und sie lässt diesen Trank weg. Man kann es nicht genau sagen, warum, ob sie keinen mehr hatte oder ob sie es wirklich gedacht hat, geglaubt hat, er liebt sie. Und sobald dieser Zauber aufhört, rennt er weg. Das hat mich irgendwie daran erinnert, an diesen Onesimus. Er hat die erste Gelegenheit genutzt, wo er dachte, hey, jetzt kann ich in Freiheit kommen. Ich sehe da so einen Grashalm, so einen Strohhalm, an den ich mich klammern kann, und ist weggerannt. Er war unter Zwang bei Philemon. Genauso wie Tom Riddle Senior unter Zwang bei Merope Gaunt war. Was ist es wert, wenn jemand dir helfen muss? Im Gegensatz dazu, wenn er dich liebt und dir helfen möchte. Paulus fordert Philemon heraus. Aber nicht nur Philemon, sondern auch Onesimus. Er sagt den beiden, ey, regelt eure Beziehung zueinander neu. Denn eure Beziehung ist jetzt eine andere. Und das ist mit deren Vorgeschichte gar nicht einfach, dieses Sklaven-Herren-Verhältnis. Das scheint irgendwie nicht so gut geklappt zu haben, sonst hätte Onesimus nicht wegrennen müssen. Da ist echt was im Argen. Und jetzt, Onesimus, geh bitte zurück zu dem, der dich wirklich nicht gut behandelt hat. Ich gebe dir einen Brief mit und wir vertrauen darauf, dass der Glaube in Philemon so viel bewegt hat, dass er dich fortan anders behandeln wird. Da gehört ein bisschen Mut zu, in diese Verhältnisse zurückzugehen und nicht zu wissen, was passiert. Und gleichzeitig für Philemon ist es eine Herausforderung, jetzt auf einmal dieses Verhältnis, was da war, er als Herr und Onesimus als Sklave, neu zu regeln, anders zu füllen, anders miteinander umzugehen. Hier geht es um Vergebung und um Versöhnung. Es geht darum zu vergeben, was alles schiefgelaufen ist in der Zeit vorher. Und es geht darum, mit dieser Versöhnung neu wieder Geschwister zu werden. Das Ziel war, dass Onesimus und Philemon wirklich Brüder werden, die sich lieben. Und das mit dieser Vorgeschichte. Was ich aber cool finde, dass es hier nicht endet, sondern Paulus bleibt dabei. Wenn du dich nun wirklich eng mit mir verbunden fühlst, dann nimm ihn auf, so als ob ich es selber wäre. Wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, gebe es dir schriftlich, das ist ein Vertrag. Ich werde Schadenersatz leisten. Dabei will ich gar nicht erst davon reden, dass du mir etwas schuldest, dich selbst. Ja, Bruder, ich möchte, dass du mir wegen des Herrn eine Freude machst. Stärke mich innerlich durch die Gemeinschaft mit Christus. Also Paulus lässt sie nicht alleine. Er sagt nicht so, Onesimus, Philemon, regelt eure Sachen. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Sondern er sagt zu Philemon, dieser Onesimus, der ist mir so wichtig geworden, dass ich selbst für ihn eintrete. Ich identifiziere mich mit ihm. Mich erinnert das an Jesus. Und da wird irgendwie dieser Brief zu einem Gleichnis. Jesus sagt, wenn ihr den Ärmsten aufnehmt, dann nehmt ihr damit mich auf. Wenn ihr einen Gefangenen besucht, besucht ihr mich damit. Wenn ihr jemandem, der friert, was zum Anziehen gebt, dann gebt ihr mir etwas zum Anziehen. Und dieser Brief wird zu einem Gleichnis und damit eben zu mehr als nur zu einem Brief zwischen Paulus und Philemon. Und deswegen hat der Brief durchaus eine Berechtigung, auch in der Bibel zu stehen. Paulus sagt bezüglich Onesimus, hey, Onesimus, ich nehme deine Schuld auf mich. Das, was du zu zahlen hast, das zahle ich für dich. Ich trete voll und ganz für dich ein. Hier, ich gebe das schriftlich, das ist der quasi Schuldbrief, den ich an Philemon gebe. Hey, du darfst die Schuld von Onesimus mir anrechnen. Ich zahle dafür, ich stehe dafür ein. Und gleichzeitig sagt er auch zu Philemon, ey, Philemon, du verdankst mir so viel. Du hast Jesus gefunden durch mich. Dein Leben hat sich von Grund auf verändert durch mich. Denk daran. Ein Gleichnis für Jesus, der sagt, hey, ich nehme alles auf mich, was du an Schuld hast. Ich nehme alles auf mich, was du noch zahlen müsstest. Ich übernehme deine Schuld. Und dann geht der Brief schon zu Ende. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du tun wirst, was ich sage. Ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun, als ich verlange. Und bereite auch gleich schon eine Unterkunft für mich vor. Ich hoffe nämlich, dass ich euch dank eurer Gebete bald wiedergegeben werde. Also er sagt hier nochmal, also es geht gar nicht nur darum, das Nötigste zu tun. Sondern es ist irgendwie schon die Erwartung da und die Freiheit, mehr zu tun und mehr zu geben als das, was unbedingt nötig ist. Und das ist nochmal so eine Frage auch an uns. Sind wir auch bereit, mehr zu tun und mehr zu geben, als unbedingt nötig ist? sind wir bereit, uns einzusetzen, wie für einen Bruder, wie für eine Schwester, wie für jemanden, der uns wirklich wichtig ist, wo wir nicht nur sagen, oh, okay, das reicht so gerade eben, um zufriedenzustellen, sondern sind wir bereit, mehr zu geben. Und es ist ein Brief. Es ist ganz typisch für die Briefe. Am Ende kommen noch ein paar Grüße. Epaphras lässt dich grüßen. Er ist zusammen mit mir wegen Christus Jesus in Haft. Außerdem grüßen dich meine Mitstreiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Er betont abschließend nochmal, hey, das ist jetzt nicht nur was, was ich persönlich an dich persönlich schreibe. Das schreibe ich und in meinem Namen schreiben das eigentlich mit auch meine Glaubensgeschwister. Die, die mit mir hier zusammen sind, die mit mir hier im Gefängnis sind und die, die mich hier unterstützen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass ihr so füreinander da seid. Ich habe das erlebt, wie du für deine Gemeinde da bist. Ich habe das erlebt, wie du für Menschen da bist, die dir nahestehen. Wie ist es mit Menschen, die dir bisher noch nicht so nahestehen? Wie ist es mit denen, gegenüber denen du Macht hast? Wie ist es mit den Menschen, denen du dich überlegen fühlst? Bist du für sie da, weil sie deine Geschwister sind? Ich finde, es ist ein ganz spannender Brief, in dem so viel mehr steckt als nur diese Debatte um einen entlaufenen Sklaven. Ich finde, es ist ein Brief an uns alle. Ein Brief an Gemeinde, ein Brief an alle, die sagen, sie sind mit Jesus unterwegs. Und lasst euch herausfordern, so als Geschwister mit den Menschen unterwegs zu sein. Mit denen, die euch nahestehen, mit denen, die wirklich Glaubensgeschwister sind. Das ist ein Wort, was wir hier ja gar nicht so oft benutzen. Es gibt Gemeinden, die nennen sich immer gegenseitig Bruder so und so oder Schwester so und so. Das ist irgendwie in unserem Kulturkreis ein bisschen komisch, aber steckt auch was drin. Sehen wir uns als Geschwister, als Menschen, die wirklich bereit sind, mehr als das Nötigste füreinander zu geben? Und ich finde, das ist auch ein Auftrag nicht nur an uns gegenüber den anderen, die jetzt hier mit im Raum sitzen, sondern auch den Menschen, denen wir in unserem Alltag begegnen. Diesem Onesimus, der vielleicht noch nicht Christ ist. Diesem Onesimus, der noch nicht dein Bruder ist. Aber lasst uns die Menschen so behandeln, als wären sie es. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.